Und das war schon wirklich sehr, ja, sehr krass, einfach an dieser einer der strengst bewachtesten Grenzen da zu stehen und einfach dieses andere Land da durch diesen Ausguck zu beobachten oder auszuspionieren, nenne ich es mal in Anführungszeichen.
Hi, ich bin Niklas und das ist Freedom FM, dein Weltreise-Podcast für mehr Freiheit, Leidenschaft und Erfüllung im eigenen Leben. Neben Geschichten von meiner Weltreise erwarten dich hilfreiche Tipps und neue Sichtweisen, um mehr Klarheit für deine Zukunft zu finden. Starten wir also direkt rein.
Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Freedom FM. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Die heutige Folge möchte ich dazu nutzen, und ich denke mal, der Titel verrät es auch schon, von meiner weiteren Weltreise in Südkorea zu berichten. Starten wir da doch direkt rein. Und zwar, nachdem meine 3 Wochen in China zu Ende waren, darüber gingen dann auch die letzten beiden Folgen, ging es dann weiter für mich nach Südkorea. Genau, es ging am 5. Januar weiter und dann war ich für eine Woche in Seoul. Genau, ich habe mir da die Stadt ein bisschen angeguckt, einen Bekannten besucht, der in Seoul wohnt, und dann auch von da aus einen Ausflug gemacht. Und genau, davon möchte ich dir gerne ein bisschen berichten, was ich so unternommen habe, was mir gefallen hat, was mir vielleicht auch nicht so gefallen hat und genau, was ich für deine Reise weiterempfehlen kann. Genau, starten wir da doch direkt rein. Genau, ich habe am 4. Januar habe ich meine Schwester und ihren Freund und dessen Familie in China am Flughafen verabschiedet. Für die ging es dann, nachdem wir dann 10 Tage zusammen verbracht haben, zurück nach Deutschland. Und genau, für mich ging es dann ein paar Stunden später weiter nach Seoul. Genau, der Abschied war leider relativ schwierig wieder, aber ich glaube, das gehört bei so langen Reisen eben auch mit dazu. Aber ich habe mich auf jeden Fall gefreut, sie wiederzusehen. Genau, am 5. ging dann morgens mein Flieger. Ich hatte mich dann erstmal am Flughafen ein bisschen einquartiert, die Nacht über, hatte die Zeit dann genutzt, da ein bisschen Videos zu schneiden, ein bisschen geschlafen, was erstaunlich gut geklappt hat tatsächlich. Und dann ging es morgens dann weiter. Gut in Südkorea angekommen ist es natürlich dann immer so, die üblichen Herausforderungen, wenn man in ein neues Land kommt. Also neues Land mit neuer Sprache, neue Währung. Wenn man jetzt keine globale SIM-Karte oder eSIM hat, dann braucht man auch noch wieder Internet mit einer neuen SIM-Karte, was bei mir auch der Fall war. Und genau, so war ich dann erstmal wieder in Seoul, ich nenne es mal gestrandet, aber habe mich dann da auch relativ schnell zurechtgefunden. Ich hatte mir noch direkt eine SIM-Karte gekauft, Geld abgehoben und dann ging es mit dem Bus in die Innenstadt. Genau, ich habe mir dann noch ein Busticket gezogen, das hatte ich soweit dann noch vorbereitet, wo ich oder welchen Bus ich brauche und alles. Und genau, am Buskarten-Terminal-Verkauf, wie auch immer, war irgendwie nur das Lesegerät ein bisschen merkwürdig. Ich habe dann mit Kreditkarte bezahlt und irgendwie das Lesegerät habe ich so noch nicht gesehen, wie man die Karte da durchziehen oder reinstecken muss. Das war irgendwie so ein bisschen kurios. Aber nee, das klappte auch ganz gut. Es war ein riesen Busbahnhof direkt, wenn man aus dem Flughafen rauskommt. Ich glaube, das waren 9 oder 10 Plattformen, wo dann jeweils 3 bis 4 Busse gehalten haben, die jeweils dann kreuz und quer irgendwo hinfahren. Genau, aber war dann auch relativ gut ausgestellt, dass ich dann meinen gefunden habe. Ich habe dann den Expressbus in die Innenstadt genommen und das war dann schon ganz cool, auch ein bisschen was von der Stadt zu sehen. Genau, weil der Flughafen ist so ein bisschen außerhalb. Ich glaube, da sind wir 1 Stunde oder 1 Stunde 20 sogar gefahren. Aber dann eben auch ein Teil durch die Innenstadt eben. Und so war das dann auch schon quasi eine super erste Gelegenheit, dann eben als kleine Sightseeing-Tour, eben dann mit meinen Sachen einfach in so einem Reisebus war das, dann einmal durch die Innenstadt zu fahren, die Hauptstraße da entlang. Und da hat man dann auf jeden Fall schon einen guten ersten Eindruck von der Stadt bekommen. Pardon. Und der erste Eindruck hat mir auf jeden Fall sehr, sehr gut gefallen. Und der sollte auch weiterhin so bleiben. Ich hatte schnell irgendwie für mich den Vergleich gefunden, dass Seoul das asiatische Vancouver ist. Weil irgendwie hat mich die Stadt so ein bisschen an Vancouver erinnert und Vancouver ist meine absolute Lieblingsstadt. Also da hatte ich auch schon mal eine Folge zu gemacht. Vancouver wirklich so einen großen Stellenwert für mich, diese Stadt, und einen ganz besonderen Platz in meinem Herzen. Mit der Natur, der Abwechslung, den Menschen und der Umgebung, was man da alles machen kann, wirklich unglaublich. Also wer die Folge noch nicht gehört hat, kann die gerne abchecken, packe ich dann nochmal in die Shownotes. Aber genau, irgendwie hatte ich da den Vergleich dann irgendwie relativ schnell gefunden, dass es das asiatische Vancouver für mich ist, dementsprechend habe ich mich auch sehr, sehr wohl gefühlt, weil die Innenstadt war quasi so eine Kombination aus moderne, aber auch alten Gebäuden. Also es gab halt auch Tempelanlagen, es gab dann aber auch Hochhäuser und mit Glasfassaden und alles sieht schön aus, alles ist sauber. Ordentliche, große, breite Straßen, wirklich wie so eine große Innenstadt eben. Und da war dann irgendwie der Vergleich relativ schnell, ja, eben mit Vancouver da. Auch wenn es der Stadt selber so gar nicht gerecht wird, also Seoul jetzt, die einfach nur mit einer anderen Stadt zu vergleichen. Natürlich ist Seoul nochmal so viel mehr, aber das war so der erste Vergleich, der mir irgendwie aufgefallen ist. Und genau, da bin ich dann auch bei geblieben. Nee, aber der erste Eindruck hat mir echt gut gefallen und so kann ich auch schon mal vorgreifen, die Woche in der Stadt so hat mir auch echt mega gefallen. Dazu gleich aber nochmal mehr. Genau, ich bin dann eben gut angekommen. Die einzige Sache, wo ich dann so ein bisschen überrascht war, als ich dann aus dem Bus ausgestiegen bin, wie kalt es doch war. Also ich kam vorher ja aus China, da war dann in Shenzhen, hatten wir glaube ich zuletzt um die 20, 22 Grad. Und dann bin ich da ausgestiegen in der Innenstadt und da wurde ich dann von gerade noch so Plusgraden und den letzten Überbleibsel vom letzten Schnee begrüßt. dementsprechend war es da direkt mal so, ich weiß nicht, 20 Grad kälter oder so und ich dann mit meiner dünnen Jacke und dem T-Shirt da drunter herumgelaufen. Zum Glück war es von der Busstation bis zum Hostel nicht allzu weit, aber es war dann auf jeden Fall die Woche da deutlich kälter. Genau, ich habe dann eingecheckt, ich hatte da noch ein echt schönes Hostel gefunden im Stadtviertel, das war das Cubes Hostel in Yongno. Echt ganz schön, mit schönen Aufenthaltsräumen, direkt in der Innenstadt gelegen. Allgemein war das Stadtviertel Yongno echt schön gelegen und direkt daneben war das Stadtviertel, ich spreche es jedes Mal falsch aus, Myeongno heißt das, glaube ich, was relativ bekannt ist für seine Shoppingstraßen. Abends gibt es da noch ein Night Market und genau die ganzen Läden da. Das war quasi nur 5 bis 10 Minuten von mir entfernt zu Fuß und das war auf jeden Fall ganz cool. Genau, ich habe dann nur noch eingecheckt und ich hatte dann auch gesehen, weil ich da irgendwie Bock drauf hatte, dass die Stadt dann eben auch nicht weit entfernt ein Kino hat, weil jetzt zuletzt kam Sonic 3 ins Kino. Und ich war vor einem Jahr mega der Fan von Sonic Teil 2, Sonic sowieso Teil meiner Kindheit auch. Und da dachte ich so, komm, gehst du da einfach mal rein. War tatsächlich auch ein Kino mit englischer Sprache und genau, hab mir den dann angeguckt. Film an sich war eher so, nur so als kleine Info beiseite, war okay, aber genau, ich lande an dem Morgen in diesem Land, fahre dann in die Stadt, ich check ein und gehe dann danach ins Kino. Saß ich dann da in meinem Sitz und guck so den Film und denk mir so, okay, da war irgendwie auch schon wieder so ein ganz verrückter Reisetag auf jeden Fall. Aber so habe ich dann den ersten Tag verbracht und genau, am folgenden Tag soll es dann losgehen, die Stadt zu erkunden. Genau, wie schon erwähnt, hat die Stadt halt relativ viele Tempel in der Innenstadt zu Fuß erreichbar und da hatte ich dann angefangen, mir die auch anzugucken. Genau, da habe ich dann den nächsten Tag eben direkt für genutzt. Und genau, den Tag darauf habe ich dann mich da noch mit einem Kumpel getroffen. Hatte ich ja gerade schon erwähnt. Den hatte ich vor ein paar Monaten Ende September oder Anfang. Jetzt bin ich gerade am Überlegen. Nee, Ende September, genau. Also war ich ganz frisch auf Weltreise, bin ich gerade gestartet. Habe ich diesen eben in Chiang Mai in Thailand kennengelernt. Und dann hatte ich mich eben mit dem noch getroffen am Nachmittag und genau, da hatte er dann noch ein bisschen Zeit, mir die Stadt zu zeigen, wir sind noch ein bisschen rumgelaufen, wir sind dann noch zur Waterfront und dann mit dem Taxi auf die andere Seite, sind dann da abends noch spazieren gegangen, so mit Blick auf die Innenstadt, wo es dann alles dunkel war, dann eine der vielen Brücken dann wieder rüber zur Innenstadt, sind dann da noch ein bisschen rumgelaufen und wirklich überall schön bunt, schön beleuchtet, also wirklich auch eine schöne Innenstadt. Waren dann noch original koreanisches Barbecue-Essen, was sich dann doch sehr unterschieden hat von unserem Besuch, unserem letzten Abendessen gemeinsam in China, wo wir dann noch gemeinsam waren. Das war ja dann auch nur ein paar Tage zuvor, weil da in China war es so, also auf jeden Fall erstmal deutlich günstiger. Aber da wurde dann einfach nur primär halt irgendwie Fleisch bestellt, was dann halt gebraten wurde. Aber in Korea sah es dann halt ein bisschen anders aus. Also ja, es gab auch Fleisch, aber dann auch viele Beilagen und so ein bisschen Salat und ganz viele Dips, nicht Dips, aber Soßen oder Gewürze und alles, was man da so zusammenpacken konnte. Das war auf jeden Fall sehr interessant, mal gemacht zu haben oder dann eben das Offizielle, nenne ich es mal, auch gesehen zu haben. Und genau, dann haben wir da noch einen schönen Nachmittag und Abend verbracht. War ich auch ja sehr happy darüber, dass ich quasi nur ein paar Monate vorher jemanden kennengelernt habe, der dann eben aus Südkorea kommt. Und ich hatte sowieso vor, mir die Stadt anzugucken und dass er jetzt dann auch Zeit hat, dass wir uns da treffen und dass er sich dann den Nachmittag Zeit nimmt. Dann hat er gesagt, ja, ich wohne jetzt nicht in der Innenstadt, aber ich wohne so eine Stunde entfernt. Aber ich komme gerne dich dann in der Innenstadt besuchen, dann machen wir uns einen schönen Nachmittag so ungefähr. Hat mich mega gefreut, so dass man einfach unterwegs Menschen kennenlernt. Ich meine, ist ja kein Geheimnis, aber dass man so viele Menschen kennenlernt und dann so eine Verbindung irgendwie aufbaut und so eine Freundschaft, dass wenn man dann bei denen im Land ist und dem schreibt, dass man sich dann einfach trifft. Und habe ich ihm dann auch gesagt, dass wenn ich wieder in Deutschland bin und er mal in Deutschland sein sollte, ja, sag Bescheid, dass wir uns dann treffen. Und also sowas ist echt mega cool, wie man da so alles kennenlernt und was sich da für Freundschaften schließen. Das hat mich auf jeden Fall, ja, das hat mich sehr stolz gemacht. Genau, das nur als kleine Nebeninfo an der Stelle. Genau, den nächsten Tag habe ich dann auch noch wieder gut genutzt. Da habe ich dann mir die verbleibenden Tempel in der Innenstadt angeguckt. Und da war dann noch ein großer Tempel. Das hatte der Kumpel am Tag zuvor erwähnt, dass es da immer mal, ich weiß nicht, ob es mehrfach am Tag ist, aber ich, also ich glaube schon ein paar Mal am Tag, es eine Zeremonie gibt, wo die Wächter oder die Wachen einen Wechsel haben, dann gibt es dort eine Zeremonie, nenne ich es mal. Und wie der Zufall es so wollte, also ich hatte es gar nicht geguckt oder wann die ist, und dann bin ich mir diesen Tempel daneben angucken, ich glaube es war 14 oder 15 Uhr nachmittags, dann laufe ich da entlang, wollte gerade zum Eingang mir das Ticket kaufen und genau, dann ist dann auf einmal so eine große Menschenmenge am Eingang, am Tor. Und dann gehe ich da hin, dann fängt gerade diese Zeremonie eben an. Ich gucke so auf die Uhr, genau, kurz nach zwei, kurz nach drei war es. Und dann war da eben diese, ich weiß nicht, 10, 15 Minuten eben diese Zeremonie. Und die habe ich dann mir natürlich dann noch angeguckt. Also wirklich ein, ja, überraschend schöner Zufall. Genau, anschließend habe ich mir dann den Tempel auch noch angeguckt. Und genau, dann hat sich der Tag auch dem Ende schon wieder geneigt. Genau, allgemein sind die Tempel, der Eintritt relativ günstig. Ich glaube, da zahlt man auch immer nur 1 Euro oder 2 Euro. Also ich glaube, maximal 2 Euro kostet der Eintritt da. Aber die Tempel waren echt schön zu besichtigen, auch relativ alt schon alle. Ich glaube, die waren alle um 15. oder 16. Jahrhundert. Da bin ich mir jetzt aber gerade nicht zu 100% sicher, weil die wurden auch teils mal zerstört und dann wieder aufgebaut. Da bin ich mir jetzt gerade nicht ganz so sicher. Aber ich meine, aus dem Zeitalter oder aus dem Jahrhundert müssten die ungefähr stammen. Nee, das war auf jeden Fall echt noch schön, die zu besichtigen. Und genau, leider war halt die Tage, das ist halt wirklich mega kalt. Also da waren wir auch wieder nahe an den Minusgraden. Aber dann bin ich halt die ganze Zeit rumgelaufen. Ich war ja viel in Bewegung dann. Dementsprechend ging das dann auch. Wenn man sich dann mal aber irgendwo hinsetzen wollte oder mal irgendwie angehalten hat, war es dann wieder, ja, vielleicht sollte ich mich dann doch jetzt wieder in Bewegung setzen, um warm zu bleiben. Das war als kleiner, ja, negativer Seiteneffekt. Aber ja, gut, ich meine, wir hatten Anfang Januar und es war ja wirklich mega nördlich. Bin ich natürlich dann auch selbst schuld. Genau, am nächsten Tag stand dann noch eine große Tour an, auf die ich mich schon sehr gefreut habe. Und zwar ging es da zur DMZ, die DMZ-Tour. Und zwar ist das die demilitarisierte Zone eben an der Grenze von Nord- und Südkorea. Da habe ich dann so einen Tagesausflug hingemacht. Und das war auch wirklich ein mega, mega eindrucksvoller Ausflug. Genau, es waren, glaube ich, nur, also ich wurde morgens um 6:45 war es, meine ich, abgeholt vom Bus. Und dann sind wir da eben zum Ticketschalter gefahren. Der war, glaube ich, oder zum ersten Halt. Das müssten, ich glaube, eine Dreiviertelstunde bis Stunde war das außerhalb. Und dann haben wir da die Tickets gekauft. Und dann haben wir uns dann eben da die ersten Sachen angeguckt. Genau, da sind wir dann aber relativ zeitig auch weitergefahren zu unserem zweiten Stopp, und zwar zum dritten Infiltrationstunnel. Muss man auch darauf achten, das richtig auszusprechen. Genau, dann haben wir den noch besichtigt und sind dann diesen Tunnel entlang gegangen. Genau, dazu dann gleich nochmal mehr. Es gibt dann gleich noch wieder eine kurze Geschichtsstunde zum Koreakrieg und dann zum Entstehen der DMZ. Dazu dann gleich nochmal mehr. Genau, dann haben wir uns den Tunnel eben angeguckt. Und genau, das war ein relativ kurzer Besuch dort. Dann ging es noch weiter zu einem Observatorium, wo wir dann quasi direkt an der Grenze waren, oben auf dem Berg, wo wir dann einen Blick eben auf Nordkorea hatten. Also einen Blick auf die Grenze und dann eben dahinter liegen dann auf die ersten Städte eben in Nordkorea. Genau, das war dann der dritte Stopp. Und dann ging es am Nachmittag dann noch weiter zu einem vierten Stopp. Das wäre dann quasi gewesen, also es gab verschiedene Angebote, wenn man die DMZ-Tour machen möchte. Ich glaube, man hätte nur diesen ersten Stopp und den Tunnel und dann dieses Observatory, diesen dritten Stopp, hätte man nur das gemacht. Wäre das dann quasi der Vormittagsausflug gewesen oder nur die halbe Tag-Tour. Wäre dementsprechend natürlich auch günstiger gewesen. Ich habe dann aber gesagt, dass ich die dann komplett mache und dann eben die am Nachmittag, also den vollen Tag, dass ich die Stops am Nachmittag dann auch noch mitnehme. Genau, weil da war dann eben der vierte Stopp war dann noch, dass wir noch zu einem anderen Observatory gefahren sind, was dann relativ nah an der Grenze war, also quasi am schmalsten Punkt, wo die DMZ den schmalsten Punkt hat. Da sind wir dann erst noch, also da war die Grenze dann eben auch ein Fluss, der da quasi die Grenze gezogen hat, sind den da noch ein bisschen lang gefahren, eben zu dem Observatory, so. Und dann haben wir von da aus dann quasi noch die, Nordkorea eben beobachtet, kann man sagen. Bei beiden war dann eben auch so ausguckend, wo man dann mit rüber gucken konnte. Und dann konnte man dann eben mit Geld einwerfen, dann durch diesen Ausguck da eben die Menschen drüben beobachten. Und das war schon wirklich sehr, sehr crazy, dass man einfach da die Menschen auf den Feldern haben da gearbeitet, beobachtet hat. Man hat die Soldaten da gesehen und die Wachposten, wie die da langgelaufen sind oder da rumstanden. Und dass man die quasi so aus der Ferne dann einfach so beobachtet hat. Das war wirklich sehr, sehr crazy in dem Moment. Und eigentlich hätten wir danach dann noch einen fünften Stopp gehabt, dass wir noch in ein anderes Dorf gefahren wären. Aber das war leider an dem Tag nicht möglich oder in der Zeit da nicht möglich, weil da wohl wegen dem Schneefall kam man da wohl irgendwie nicht lang. Weil in dem Gebiet, das wurde nur erzählt, das war auch mega krass, liegen links und rechts von der Straße wohl Landminen. Die sind dann auch wohl markiert mit so einer kleinen Nadel, die dann da aus dem Boden rausguckt, mit so einem kleinen Fähnchen, mit dem Hinweis, dass hier eine Mine liegt. Und irgendwie konnten wir wohl nicht zu diesem Dorf, weil da irgendwie Schnee liegen würde oder wie auch immer. Deswegen konnten wir da leider den Ausflug nicht hinmachen. So war das aber auch an sich schon mit den vier Stops wirklich sehr krass, der Ausflug. Und dann wirklich einfach so an dieser Grenze zu stehen. Und mit dem Gedanken, wenn jetzt was passieren sollte oder Nordkorea überlegt, jetzt hier einzumarschieren, dann wäre das so der erste Ort, wo was passieren würde. Und da hat man dann schon irgendwie, wenn man auch die Geschichten gehört hat, wie gesagt, dazu gleich nochmal mehr, war das schon wirklich sehr, hatte man schon irgendwie so, also ich zumindest irgendwie ein bisschen diese Spannung, die man da hatte zwischen diesen beiden Ländern gefühlt, diese Rivalität, diese Spannungen. Und das war schon wirklich sehr, ja, sehr krass, einfach an dieser einer der strengst bewachtesten Grenzen da zu stehen und einfach dieses andere Land da durch diesen Ausguck zu beobachten oder auszuspionieren, nenne ich es mal in Anführungszeichen. Das war schon wirklich echt krass. Und so kalt, wie es an diesem Tag war, hatte ich es wirklich schon lange nicht mehr. Ich habe auf der Fahrt noch jemand anderen kennengelernt, einen Typen aus Kanada. Und er hatte erzählt, so von wegen, ja, ich komme aus Kanada, ich kenne auch Minusgrade bis minus 30, minus 40. Und dann gucken wir so auf die Wetter-App und da stand dann einfach minus 10 Grad, gefühlt wie minus 18 Grad. Und dann sagt er so zu mir, Niklas, ich kenne zwar minus 30 oder minus 40 Grad oder so Temperaturen aus Kanada. Er sagte dann aber, das hier fühlt sich kälter an. Und ja, ich laufe da mit meinem Pulli und meiner dünnen Jacke und Handschuhen und Cap und Maske und alles rum, habe mich versucht, irgendwie warm zu halten und wir alle laufen da rum und sind einfach nur am Frieren. Also so kalt war es wirklich schon echt lange nicht mehr und dementsprechend war es auch danach, als ich dann von da aus dann zum Beispiel weiterging nach Taiwan die Woche danach, wo es dann wieder plus 15 Grad waren. Oder jetzt hier wo ich das gerade aufnehme, bin ich wieder auf Koh Chang in Thailand gerade angekommen. Hier haben wir jetzt wieder plus 25 oder plus 30 Grad. Also allein diese plus 15 Grad in Taipeh fühlte sich schon an wie Hochsommer danach. Deswegen, das war wirklich von den Temperaturen eine andere Hausnummer nochmal. Selbst wenn ich nicht so dünne Sachen dabei gehabt hätte. Aber das nur als kleine Nebeninfo nochmal. Genau, anschließend nach diesen vier Stops haben wir dann den Rückweg noch wieder angetreten, sind natürlich dann perfekt zu Rush Hour dann in den Feierabendverkehr gekommen. Deswegen war die Rückfahrt dann statt einer Stunde, ich glaube fast 2 Stunden haben wir dann fast gebraucht. Aber so war dann dieser Tag auch noch wirklich sehr, sehr eindrucksvoll und wirklich ein sehr, ja, sehr krasses Erlebnis, einfach da an dieser Grenze zu stehen. Und an sich ist es kein spektakulärer Ausblick. Also da sind so ein paar Bergketten, da sind ein paar Felder, ein paar kahle Bäume, die da vereinzelt stehen. Das ist jetzt kein Naturweltwunder, was man sich da anguckt. Aber einfach dieser Blick auf Nordkorea mit dieser Geschichte und dieser Spannung zwischen diesen beiden Ländern, machte das nochmal irgendwie tausendmal krasser. Genau, aber so viel dann zu dem Ausflug. Also das war wirklich mit auf jeden Fall das Highlight von meinem Besuch dann genau, in Südkorea. Und dann am nächsten Tag war dann auch schon der letzte Tag gekommen. Ich glaube, ich hatte zwischendurch nochmal einen Tag eingelegt, wo es mir auch nicht so gut ging. Da hatte ich dann einfach nur im Hostel gechillt und nicht allzu viel gemacht. Genau, und am letzten Tag hatte ich dann irgendwie an dem Tag alles gemerkt, hätte man vielleicht besser anderswo machen sollen, habe ich dann noch ein Museum besucht, und zwar zum Koreakrieg. Das Museum und das Denkmal dazu. Wäre natürlich sinnvoller gewesen, sich das erst anzugucken, bevor man die DMZ besucht hat, weil die natürlich daraus resultiert ist. Aber das war auf jeden Fall echt noch mega spannend genau zu besichtigen und dann auch über die Geschichte dazu was zu lernen. Also da war auch über die Geschichte noch von davor, quasi von, ich glaube, 2000 vor Christus war, oder ich will jetzt nichts Falsches sagen, oder auf jeden Fall mehrere hundert oder mehrere tausend Jahre noch zurück. Hat die Geschichte da angefangen, in dem Museum zu erzählen, fand ich jetzt größtenteils weniger interessant. Teils waren dann da auch Zeitsträhne aufgemalt zwischen, was ist zu dem Zeitpunkt in Korea passiert, was ist in der östlichen Welt passiert und was ist in der westlichen Welt passiert. Das fand ich so ganz interessant, diese Zusammenhänge da mal zu sehen. Und dann, wenn man quasi immer mehr zur aktuellen Zeit kommt, desto interessanter wurde es auch. Ich sag mal, ab dem 18., 19., 20. Jahrhundert wird es dann auch wieder interessanter im Vergleich zu was vor 1500 Jahren da passiert ist. Ohne jetzt respektlos zu klingen. Genau, aber da war dann auf jeden Fall die Ausstellungsräume dann zum Koreakrieg natürlich mit die spannendsten. Und dann das mal alles zu verfolgen. Tatsächlich hatte ich bis dahin auch wenig über diesen Krieg gewusst. Aber das dann da zu lernen und dann mit der Kombination, dass ich am Tag zuvor in dieser DMZ eben gestanden habe, das war schon wirklich sehr krass. Genau, aber wie gesagt, da jetzt noch eben eine kleine Geschichtsstunde, einmal zum Koreakrieg und dann wie dann daraus die DMZ entstanden ist. Weil da fand ich wirklich die Geschichte oder so ein, zwei Punkte dann eben aus diesem Koreakrieg dann doch sehr, also die ich vorher noch nicht gehört habe, aber dann doch wirklich mega spannend auch einfach fand. Okay, dann machen wir weiter mit der kurzen Geschichtsstunde. Und zwar, genau, der Koreakrieg war quasi ein Konflikt, der auch mit dem Kalten Krieg damals zusammenhing. Genau, der Koreakrieg war von 1950 bis 1953. Denn nach dem Zweiten Weltkrieg wurde Korea eben entlang des 38. Breitengrades geteilt. Genau, Nordkorea wurde dann eben von der Sowjetunion Sowjetunion und China unterstützt und wurde dann eben kommunistisch, während Südkorea dann eben unter dem Einfluss von den USA demokratisch blieb. Ende Juni 1950 hat eben dieser Überfall von Nordkorea angefangen und in den Wochen zuvor hatte diese dann eben, also die jeweils die Anführer von dem Land, hatte dann eben Nordkorea dann noch mit Stalin aus der Sowjetunion gesprochen und dann auch mit China. Und ob die eben dabei wären, quasi bei diesem Überfall auf Südkorea. Und die hatten sich erstmal zurückgehalten, aber mit dem Punkt, ich meine, es hieß, sie würden in den Krieg mit einsteigen, würde sich die USA beteiligen. Eben mit diesem größeren Spiel mit dem Kalten Krieg, dass es eben wieder darauf hinauslaufen würde. Genau, eben Ende Juni begann eben dieser Überfall. Und was ich da eben so krass fand, dieser Überfall begann von Nordkorea aus, eben, dass diese total zahlenmäßig total überlegen waren. Also ich hatte da auch mal ein Foto von gemacht im Museum, von den ganzen Zahlen, von den Soldaten und was an Maschinen benutzt wurde. Und da waren einfach, dass der Überfall von Nordkorea, hatten die einfach Panzer eingesetzt. An sich ja für die Zeit keine Überraschung mehr, aber Südkorea hatte keine Panzer. Und so hatte Nordkorea dann eben den entscheidenden technischen Vorteil am Anfang, eben von 242 Panzer waren das insgesamt, die dort eingesetzt wurden. Und so haben sie es geschafft, quasi mit Beginn des Überfalls, ich glaube es waren innerhalb von 48 Stunden, die 50 Kilometer von der Grenze aus bis nach Seoul, bis zur Hauptstadt zu kommen und diese dann kurzweilig einzunehmen. Und so wurde quasi dann wegen dieser technischen Überlegenheit in dem Moment quasi Südkorea einfach nur überrannt. Und so wurde dann halt Seoul relativ schnell eingenommen nach wenigen Tagen. Und genau, die UN hat sich dann mittels der USA dann eben auch eingeschaltet. Und dann gab es da dann auch Grafiken in dem Museum, wo die Schiffe dann alle gelandet sind, welche Route die genommen haben und wer das wann geleitet hat. Und all sowas, also war wirklich schon mega interessant, alles zu verfolgen. Und dann wurde dann eben wenige Tage später, dann sind die dann eben auch schon gelandet. Und so wurde dann schnell Südkorea bzw. Seoul dann auch wieder zurückerobert. Und genau, so hat sich der Kampf dann relativ lange und mit vielen Toten leider sehr lange gezogen. Aber eben durch diese Unterstützung konnte dann auch wirklich gut Widerstand geleistet werden. Auch wenn eben dieser Vergleich von den Zahlen mit Nord- und Südkorea, was beide so an Soldaten oder an Artillerie hatten, dann doch sehr, sehr weit auseinander ging. Und zwar, genau, ging es dann eben bis 1953, wo dann eben der Waffenstillstand unterzeichnet wurde. Das fand ich auch mega krass. Dass dann quasi ein Waffenstillstand unterzeichnet wurde, aber kein Friedensvertrag. Also Stand jetzt ist da noch Waffenstillstand, wenn ich das richtig verstanden habe. Genau, die Grenze blieb dann eben wieder der 38. Breitengrade, eben die gleiche Grenze wie eben schon nach dem Zweiten Weltkrieg. Und das markiert dann eben auch die Entstehung der DMZ, der demilitarisierten Zone. Und dieses dann eben entlang dieser Grenze 250 Kilometer lang und bis zu 4 Kilometer breit. Also nur 4 Kilometer teilen quasi die beiden Länder an der Stelle, als wir dann eben diese besucht haben. Und genau dann eben oben auf dieser Gipfel, an diesem Observatory da standen, ist natürlich, wenn man da oben auf dem Berg steht, 4 Kilometer nicht allzu weit. Dass man da halt locker rüber gucken konnte. Und als wir dann eben zu diesem zweiten am Nachmittag noch gefahren sind, das war halt echt mega krass, weil da waren wir quasi am schmalsten Punkt von dieser Grenze. Ich hatte erzählt, dass ein Fluss dann eben dadurch verläuft und dass an dieser Stelle eben nur der Fluss die Grenze darstellt. Und der schmalste Punkt eben zwischen beiden Ländern sind dort eben nur 1,6 Kilometer. Und genau da standen wir halt eben auch wieder auf einer Erhöhung eben mit dem Ausguck und haben auf diesen See geguckt. Und wenn man dann da oben steht, 1,6 Kilometer sind nicht viel. genau, und so kam es dann eben zu der DMZ. Ah genau, und ein Detail hatte ich noch vergessen zum Koreakrieg. Als ich das dann gelesen habe, ist mir der Mund einfach nur runtergeklappt. Und zwar, als dann eben Nordkorea sich zurückgezogen hat, genau zum Ende hin wurden dann auch nur noch Schüler oder Studenten in den Krieg geschickt, also alle kampffähigen jungen Menschen oder kampffähig in Anführungszeichen, alle Menschen, die irgendwie eine Unterstützung sein könnten von Südkorea aus, eben wegen dieser menschlichen Überzahl von Nordkorea. Aber dann wurde quasi, als von Nordkorea der Rückzug angetreten wurde, nenne ich es mal vorsichtig, wurde von denen, haben diese noch Menschen mitgenommen. Also haben die dann Südkoreaner entführt, muss man glaube ich einfach sagen. Und der krasse Punkt einfach, da also kriege ich jetzt schon wieder fast Gänsehaut, wenn ich nur drüber rede, die Menschen, die sie da mitgenommen haben damals, also 1900, ja vielleicht war es dann eben 53 zum Kriegsende hin, diese wurden nie freigelassen. Also teils sind die Familien von damals noch nicht wieder vereint. Also kann ich mir gar nicht vorstellen, was das für Gefühle sein müssen oder wie schlimm das sein muss, einfach für diese Familien, die da damals getrennt wurde, die dann auch von diesen Menschen, die dann da oder von den Angehörigen, die dann verschleppt wurden, nie wieder was gehört haben. Weil aus Nordkorea kriegt man ja dann keine Lebenszeichen oder nix. Und dann war da auch noch ein Verlauf, wie dann da noch welche freigelassen wurden, wie viele freigelassen wurden. Jetzt auch schon in diesem Jahrhundert war es dann immer mal eine Handvoll. Aber dann hatte ich da eine Geschichte gelesen, die fand ich wirklich richtig krass. Und zwar war das die Geschichte von einem der Soldaten, also von Südkorea aus in den Krieg gezogen ist. Der war, glaube ich, gerade mit der Schule fertig oder gerade im Studentenalter. Und als er da seine Mutter verabschiedet hat, an dem Tag, wo er in den Krieg gezogen hat, oder an dem Tag, wo er in den Krieg gezogen ist, hat dann die Mutter berichtet, war das letzte Mal, wo sie ihren Sohn gesehen hat. Über 70 Jahre jetzt her. Also wie krass sowas sein muss. Das fand ich wirklich, dass die Menschen immer noch da sein sollten. Keine Ahnung, ob die noch leben. Keine Ahnung, ob die schon tot sind. Wirklich unglaublich. Bei diesem letzten Observatory, wo wir da noch waren, gab es dann auch einen Raum, wo dann ganz viele Zettel hingen, so kleine Post-its oder Sachen von der Decke runterhingen und wo dann ganz viele Nachrichten drauf standen. Und dann war der Raum, der hatte den Titel Wish for Reunion, also der Wunsch zur Wiedervereinigung eben für die Familien, die bis heute noch zerbrochen sind. Wirklich, bis dahin wusste ich das nicht und als ich das dann da gelesen habe in dem Museum, also wirklich nicht in Worte zu fassen für die Familien, die da ihre Angehörigen immer noch nicht wiedergesehen haben nach diesem Krieg, der mittlerweile seit über 70 Jahren vorüber ist, dass es da immer noch diese kaputten Familien gibt. Genau, und dann noch ein weiteres Detail eben zu der DMZ. Ich hatte ja erzählt, ich war in dem dritten Tunnel drin. Und zwar wurden in den Jahren, also in den 70er bis 1990 war das, glaube ich, wurden da vier Infiltrationstunnel entdeckt. So, genau, da wurden eben diese vier Tunnel entdeckt, die in diesen Jahren da oder in den Jahren zuvor halt schon gegraben wurden. Diese waren dann bis zu 2 Kilometer lang und 2 Meter hoch. Und da konnte, also die waren breit genug, dass quasi, ich glaube es wurde gesagt, dass 30.000 Soldaten pro Stunde mit Ausrüstung da hätten durchgehen können. Und so wurde halt quasi ein möglicher erneuter Überfall, ein erneuter Angriff darüber dann vorbereitet. Wenn man sich das auf der Karte mal anguckt, also entlang der Grenze, wo diese vier Tunnel sind, sind die auf jeden Fall sehr verteilt. Und da ist, glaube ich, der dritte Tunnel auch eben mit der bekannteste, weil dieser eben relativ mittig im Land oder eben entlang der Grenze verläuft und eben dann auch nur 50 Kilometer eben von Seoul entfernt ist. Und somit vermutlich einer der wichtigsten hätte werden können. Was ja zum Glück dann rechtzeitig aufgedeckt wurde. Ich glaube, es war ein nordkoreanischer Überläufer, der dann davon erzählt hat, hatte ich irgendwie gelesen. Und aber so der Gedanke, dann läuft man da lang durch diesen Tunnel, der dann da gegraben wurde, Und mit dem Gedanken, okay, wir haben jetzt 4 Stück gefunden. Wer weiß, wie viele es noch gibt. Jetzt wurden 4 gefunden und vielleicht gibt es noch 15 weitere. Und die sind gerade vollgefüllt mit Soldaten. So im Extremfall. Kein schöner Gedanke, wenn man selber gerade so denkt, okay, ich bin jetzt da gerade an der Grenze. Nicht so schön. Oder nicht der beste Ort, wenn es soweit sein sollte, gerade da zu sein. Aber es war auf jeden Fall echt spannend, in diesen Tunnel reinzugehen. Der Tunnel an sich hat jetzt nichts Spektakuläres. Also es ging auch relativ tief runter. Und dann sind wir da, ich glaube, es waren 200 oder 300 Meter lang gelaufen. Und dann war nur am Ende quasi ein kleiner Sichtschutz. Also der Tunnel ging natürlich dann noch weiter bis Südkorea oder bis Nordkorea, andersrum. Aber da war dann natürlich so eine große Blockade vor, wo dann wie in so einem Bunker, wo man dann nur so einen kleinen Sichtschutz hatte, wo man dann durchgucken konnte. Und dann war da quasi, ich glaube, 3 Barrieren wären dazwischen gewesen. Und dann wäre von der anderen Seite, gibt es dann auch noch, also von Nordkoreas Seite, dann eben auch einen solchen Sichtschutz. Und als man dann da unten stand und durch diesen Sichtschutz geguckt hat, wurde erzählt, oder da gab es dann auch ein Diagramm, wie dieser Tunnel aufgebaut war, war man, glaube ich, nur 70 Meter von dieser Grenze entfernt. Also war man 70 Meter, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, weil das klingt schon echt sehr nah, eben zu diesem Tunnel, zu dem anderen Punkt entfernt. Und das war schon wirklich sehr, sehr krass. Leider durften wir da oder auch am ersten Observatory, genau wie im Tunnel, leider keine Fotos machen. Aber einfach da lang zu laufen, das war schon wirklich echt krass. Genau, also man konnte da auch relativ gut lang laufen. Man hat da einen Helm noch bekommen. Aber, also ich bin 1,90 groß, ich musste ein bisschen gebückt laufen. Aber das klappte da relativ gut. Der Kumpel aus Kanada, der war zuvor in Ho Chi Minh, in den Tunneln vom Vietnamkrieg. Und da soll es wohl nochmal wirklich deutlich schmaler sein, dass man da wirklich quasi lang kriechen oder lang krabbeln musste. So war das da jetzt auf jeden Fall eher ein entspannter Spaziergang. Genau, das wollte ich noch kurz dazu berichtet haben. Und somit war das dann quasi mit diesem Kontext dann nochmal zu dem Krieg und diesen Tunneln irgendwie nochmal deutlich krasser, wie ich finde. Genau. Nach dem Museumsbesuch, da hatte ich ja gerade aufgehört, hatte ich mich dann eben abends noch mit besagtem Kumpel aus Kanada nochmal getroffen. Da sind wir dann noch ein bisschen durch die Stadt gegangen, eben durch Myung No, durch dieses Shopping Area, sind dann da noch zu einer coolen Rooftop-Bar gegangen, die wir da spontan gefunden haben. Und dann haben wir da noch ein bisschen was getrunken und ein bisschen gequatscht. Und genau, am nächsten Tag ging es dann für mich auch schon weiter nach Taipei. So viel auf jeden Fall zu meinem Besuch in Südkorea. Wie schon gesagt, ich habe mich echt mega wohlgefühlt in der Stadt. So dieser Vergleich von dem asiatischen Vancouver, da würde ich immer noch bei bleiben. Und ich habe mich in der Stadt echt mega wohlgefühlt. Und als es dann noch so kalt war und mit dem Schnee, und dann stand da Anfang Januar dann noch ein Tannenbaum rum, hat hier noch so ein bisschen Weihnachtsstimmung bekommen. Und als es dann dunkel war, hatte ich auch schon erzählt in den Folgen in China, sobald es dunkel war, waren da wirklich alle Städte mega beleuchtet. Überall ist es bunt, überall flackert es und überall ist die Reklame an und alles ist erleuchtet. Das war schon immer mega schön in China zu beobachten. Und in Seoul fand ich das nochmal krasser. Weil da war dann quasi, also in der Straße, wo ich mein Hostel hatte, wenn man da rauskommt, war das dann quasi so eine schmale, lange Gasse. Und da war dann wirklich an beiden Seiten die Reklame, die da raushing und alles in verschiedenen Farben und überall war es dann wirklich tagshell. Also es könnte 3 Uhr nachts sein und wenn das alles noch an ist, wirklich taghelle Erleuchtung. Das fand ich echt mega schön, weil man das ja so in anderen Städten eher weniger sieht, also in diesem Ausmaß auf jeden Fall nicht. Genau, die Innenstadt hat mir mega gefallen, so diese Kombination aus Moderne und dann den Tempelanlagen und genau auf jeden Fall dann auch eben die DMZ-Tour als absolutes Highlight und genau den Museumsbesuch vorm Koreakrieg. Genau, meine Empfehlung für dich wäre dann, wenn es dann nach Südkorea gehen sollte, es vielleicht andersrum zu machen, dann vielleicht erst was über den Krieg zu lesen, bevor es dann eben zur daraus resultierenden DMZ ging. Oder geht. Und es war echt cool, den Kumpel wieder zu sehen, den ich dann in Thailand kennengelernt habe. Und genau, somit war das auf jeden Fall eine ja, sehr schöne und in meinen Augen sehr erfolgreiche Woche in Südkorea. Genau, das einzige Manko, aber gut, das gehört halt dazu, das hätte man fürs nächste Mal besser planen können, ist natürlich das Wetter. Also diese gefühlt minus 18 Grad waren wirklich alles andere als schön. Aber gut, das nimmt man dann oder habe ich dann halt in Kauf genommen. Für die nächste Planung könnte man vielleicht eher machen, dass man im Sommer mal hinfährt. Da sagte der Kumpel aber, der da wohnt, im Sommer soll es wohl auch mega warm da sein. Dann vielleicht dann doch eher Frühling oder Herbst. Das wollte ich im Hinterkopf mal behalten. Aber so hat mir die Woche wirklich mega gefallen. Ich habe, glaube ich, schon mal an anderer Stelle erwähnt, ich habe so ein Städte-Ranking angefangen, schon vor ein paar Jahren mit allen größeren Städten, in denen ich bisher war und unter anderem jetzt eben auch mit den Städten von meiner Weltreise. Und da sind mittlerweile, glaube ich, über 40 Städte drin und Seoul müsste dabei auf Platz 6 sein. Ich glaube, genau, Hongkong hatte ich auf Platz 5 gepackt. Dazu war dann die Folge zuvor noch von meinem Besuch in Hongkong, nur eine Woche zuvor, hat mir auch mega gut gefallen und genau dicht gefolgt war dann jetzt eben mein Besuch in Seoul. Dementsprechend, also die Stadt hat mir echt gut gefallen und würde ich auch gerne nochmal besichtigen, wenn es ein bisschen wärmer ist. Genau, ich hoffe, die Folge hat dir gefallen, dass wenn du einen Besuch in Südkorea geplant hast, vielleicht von der Folge ein wenig Inspiration bekommen hast. Also DMZ-Tour ist auf jeden Fall unvermeidlich, wenn es dahin geht. Wirklich absolutes Highlight und dann mit der Geschichte das noch zu wissen. Wirklich, wenn ich jetzt noch dran denke oder so oder die Geschichte auch nochmal höre, wirklich krass. Genau, wenn du immer noch dran sein solltest, dann sage ich wie immer vielen Dank fürs Zuhören und dann hören wir uns wieder in der nächsten Folge. Bis dann, ciao, ciao.